Die Geldanlage in Bitcoin und Co., die ist sehr spekulativ. Allerdings locken oft auch hohe Gewinne. Doch wie geht es jetzt eigentlich weiter mit dem Kryptogeld? Kommt jetzt der Bitcoin-Durchbruch? Und warum setzen plötzlich große Vermögensverwalter wie BlackRock ebenfalls stark auf Bitcoin? Früher hieß es doch oft, dass die Kryptoanlage unseriös sei und dass alles nur ein Zockermarkt sei. Darüber spreche ich mit dem Wirtschaftsjournalisten Gabriel Knupfer. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Gabriel.
Hallo Tim.
Du, beim Bitcoin, da ist ja einiges wieder los. Was tut sich da in dem Markt?
Ja, dieses Jahr hatten wir bereits ein Rekordhoch. Wir hatten das Halving und wir hatten die Zulassung von Bitcoin-ETFs in den USA. Es lohnt sich also sicher, mal wieder über diese Kryptowährung zu sprechen.
Du sagst es, also nun mischt auch BlackRock, einer der größten oder sogar der größte Vermögensverwalter der Welt, groß bei Bitcoin mit. Ist es jetzt kein Zockermarkt mehr?
Doch, es ist immer noch ein Zockermarkt. Ich meine, Investitionen in Bitcoin basieren weiterhin auf dem Glauben, dass der Wert steigen wird und auf nichts anderem. Also in der Zockersprache, der Einsatz wird sich verdoppeln oder verdreifachen oder was auch immer. Aber es gibt kein Produkt dahinter, sondern es müssen einfach genug Menschen daran glauben. Und hier kommt dann eben BlackRock ins Spiel. Es glauben eben inzwischen immer mehr Menschen an Bitcoin, so viele Menschen, dass auch die größte Investmentgesellschaft der Welt Bitcoin nicht mehr ignorieren kann.
Was macht BlackRock jetzt genau? Was Neues?
Ja, BlackRock hat Milliarden in Bitcoin gesteckt und sehr viele Bitcoins gekauft, aber nicht für sich selbst, sondern um ein ETF rauszugeben, das auf Bitcoin basiert. Und der Bitcoin Trust von BlackRock hält nun Bitcoin im Wert von, ich glaube, fast 17 Milliarden Dollar.
Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
Da hat BlackRock, wenn ich nicht falsch liege, seine Meinung über Bitcoin ja ein bisschen geändert, oder?
Ja, und nicht nur BlackRock, aber auch zum Beispiel Warren Buffett, der als großer Gegner von Bitcoin gilt, hat inzwischen zuletzt eine Milliarde in Bitcoin mit seiner Firma investiert. Und bei BlackRock war das auch so. Also das Kundeninteresse wurde zu groß, um das noch zu ignorieren. Aber Larry Fink, der Chef von BlackRock, hat Bitcoin früher als Index für Geldwäscherei bezeichnet und solche Sachen.
Ich erinnere mich, ja. Und jetzt sieht er das plötzlich ganz anders.
Ja, genau. Und auch, also bei Buffett war es genauso. Charlie Munger, sein Alter Ego, sein langjähriger verstorbener Partner, der war auch so drauf und sagte, das ist ein reiner Betrug, das ist ein Krebsgeschwür und so weiter.
Aber Bitcoin-ETFs sind ja nicht ganz neu. Also da betritt jetzt BlackRock ja insofern vielleicht für die eigene Firma Neuland, aber nicht insgesamt im Markt, oder?
Also wie ich es gesehen habe, ist der BlackRock ETF eben schon speziell. Also es geht dabei, um welche Vermögenswerte gehalten werden, um den Bitcoin-Kurs abzubilden mit dem ETF. Und der Herausgeber BlackRock führt das, also der BlackRock ETF, der hält quasi nur Bitcoin, während die älteren ETFs, die es seit 2021 schon gibt, breit abgestützt sind. Und für den BlackRock ETF bedeutet das, dass der enger an den Bitcoin-Kurs geknüpft ist.
Das gesagt, andere Anbieter gibt es aber auch.
Ja, klar. Also es gibt zum Beispiel von Katie Woods ARK, die ist doch recht bekannt, oder auch der große Bitcoin-Trust von Grayscale. Ja, es gibt ganz verschiedene.
Kann ich das hier in der Schweiz auch alles kaufen, diese Angebote?
Nein, also der iShares ETF, der von BlackRock, hat keine Zulassung für die Schweiz. Und für Kleinanleger dürfte es sehr schwierig werden, das zu kriegen. Wenn man sehr reich ist, geht natürlich alles. Aber solche Menschen, die verwalten ihr Geld ja meistens auch nicht selber oder würden jetzt auch nicht bei uns im Podcast ihre Tipps holen. Es gibt aber an der Schweizer Börse SIX regulierte Bitcoin ETP. Und ETP, das heißt Exchange Traded Product, aber das ist etwas sehr Ähnliches wie ETF und in die kann man problemlos investieren.
Worauf muss ich achten, wenn ich mich für sowas interessiere als Kunde?
Also der Vorteil zuerst mal von ETFs und ETPs gegenüber Bitcoin ist, dass man sich nicht bei einer Kryptobörse anmelden muss und dass man kein Wallet besitzen muss. Und ich würde halt die Anbieter vergleichen und so weiter. Aber am wichtigsten ist, dass man sich bewusst ist, dass Bitcoin mit seinen extremen Kursschwankungen, für das es ja bekannt ist, eine sehr riskante Anlage ist und für die meisten Anleger eigentlich zu riskant. Also wenn man das wirklich will, sollte man nur so viel einsetzen, wie man verlieren kann, ohne dass es wirklich wehtut.
Wenn ich sonst an die Bitcoin-Idee oder Krypto-Idee glaube, wie kann man sonst investieren?
Also am einfachsten, nicht am einfachsten, aber man kann natürlich einfach Bitcoin kaufen. Und das muss auch kein ganzer Bitcoin sein. Bei einem Preis von im Moment so $65,000 wäre das jetzt für dich oder für mich vor allem eine ziemlich große Investition, denke ich. Man kann auch Teile davon kaufen.
Und sonst, man konnte ja auch oder kann immer noch auch in andere Kryptowährungen investieren, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Oder was mir noch einfällt, sind die Börsen selber, die sind doch auch.
Ja, man kann Aktien von den Börsen kaufen. Aber vielleicht sollte man zuerst noch sagen, wenn man Bitcoin kaufen will, muss man sich bei einer Börse anmelden und überweist dort sein Geld und dann kauft man seine Bitcoins damit. Und man braucht dann ein Wallet, wo man die Bitcoins drauf, wo die Bitcoins aufbewahrt werden. Und da ist es auch wichtig, dass man ein externes Wallet anlegt oder kauft und dass man nicht bei der Börse selbst seine Bitcoins aufbewahrt, weil da möchte ich einfach auf die Kryptobörse FTX verweisen. Und damals gab es einen Medienbericht, der einen Skandal auslöste. Und dann kam es zu einem Bankrun und nicht alle Anleger konnten damals ihre Einsätze, die sie in der Börse angelegt hatten, sofort herausziehen. Also dann gibt es auch noch die Gefahr, dass die Börsen gehackt werden können. Deshalb würde ich aufpassen, wenn man alles am selben Ort hat.
Ich erinnere mich, das war ein Riesenskandal in den USA, der um die ganze Welt schwappte sozusagen. Was ist eigentlich daraus geworden? Welche Lehren wurden daraus gezogen?
Ja, die Firma ist immer noch im Insolvenzverfahren und der Chef, Sam Bankman-Fried, der wurde zu 25 Jahren Haft verurteilt. Andererseits ließ der Skandal den Bitcoin-Kurs zwar vorübergehend stark sinken, aber er hat sich auch schnell wieder erholt. Also es gibt die positive Erkenntnis, dass der Bitcoin doch relativ robust ist. Und was auch ziemlich cool ist, ist, dass trotz der Insolvenz hat FTX offenbar so viel Geld, dass der Insolvenzverwalter alle ausstehenden Schulden gegenüber den Anlegern am Schluss wahrscheinlich zurückzahlen kann. Also es ist möglich, weil FTX hat damals in Startups investiert, auch in AI-Startups, und die sind so am Wert gestiegen, dass es jetzt eigentlich wieder genug Geld da ist.
Gut abgesichert, genau. Trotz des großen Schadens.
Glück gehabt.
sag mal, wie ist, du hast gerade schon erwähnt, also die Preissituation beim Bitcoin, ich schaue nicht jeden Tag auf den Kurs, das wollen wir jetzt hier im Podcast auch nicht machen, aber ich meine, da geht's ja zum Teil radikal nach oben und radikal nach unten, also Volatilität par excellence.
Ja, und es ist eben immer noch so, also man sagt immer, wie sich der Bitcoin etabliert, aber wenn man jetzt schaut, in diesem Jahr ist es irgendwie bis heute um 40% hochgegangen, aber vom Höhepunkt, der erst im März erreicht wurde, auch schon wieder 15% runter. Also es ist immer noch eine Achterbahnfahrt, aber der Gesamttrend ist eben schon positiv. Also früher gab es Tiefs, die viel tiefer waren, vor ein paar Jahren war es irgendwie lange Zeit auf 2000 Franken oder Dollar rumgedümpelt und das letzte Mal war der Tiefpunkt nur noch 16.000 Dollar.
Und was hat es mit diesem Halving auf sich?
Ja, das Halving, es ist kompliziert, aber es geht um die Funktionsweise von Bitcoin. Bitcoins werden ja durch das Lösen von Rechenaufgaben erschaffen und dafür bekommt man Bitcoins. Also die Leute, die das machen, das nennt man Mining, die bekommen Bitcoins. Und beim Halving wird die Belohnung für die Lösung von diesen Rechenaufgaben halbiert.
Wer macht das dann?
Ja, das macht niemand. Also Bitcoin ist dezentral organisiert. Das Halving ist im Design des Bitcoins angelegt. Aber das Ziel ist, dass die Zahl der Bitcoins, die jemals geschaffen werden können, auf 21 Millionen beschränkt ist.
Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
Und dann geht's mit dem Preis stark hoch, stark runter, oder was sind die Folgen?
Ja, theoretisch sollte die Verknappung des Angebots den Kurs in die Höhe treiben, das ist die Idee. Aber das diesjährige Halving war das vierte und es hat den Kurs bisher kaum bewegt. Und die vorherigen Halvings haben haben immer zu einem deutlichen Kursanstieg geführt, aber geführt ist vielleicht das falsche Wort. Es kam danach ein deutlicher Kursanstieg in einem Zeitraum von ein paar Monaten. Das kann also jetzt auch noch kommen, aber es gibt keinen Beweis, dass die Halvings der Grund für diese Anstiege waren. Der Bitcoin-Kurs wird von ganz verschiedenen Faktoren beeinflusst und sehr stark ist der Einfluss des Leitzinses der US-Notenbank Fed.
Wir haben ja die Bitcoin-Fans auf der einen Seite, für die ist diese Kryptowährung das Ein und Alles. Die Gegner sagen, das sei alles Betrug, man solle die Finger davon lassen. Wird der Bitcoin jetzt eine normale Anlage oder noch normaler, als wir vielleicht gedacht haben, oder fällt doch wieder bald abgelöst von anderen Kryptowährungen?
Ja, es ist natürlich schwer zu sagen, aber ich würde mal sagen, weder noch. Bitcoin bleibt eine außergewöhnliche Anlage, nur schon wegen den Kursschwankungen. Und der Bitcoin-Preis hat auch nichts mit einem realwirtschaftlichen Gegenwert zu tun. Also selbst die größten Zockeraktien haben irgendeine Firma, die dahinter steckt und die ein Produkt macht oder ein Produkt plant zumindest. Und bei Bitcoin ist es nichts. Aber abgelöst, meinst du jetzt von anderen Kryptos, dann sehe ich das nicht.
Ja, zum Beispiel, es gibt ja sehr viele verschiedene Kryptowährungen, was mit Ethereum zum Beispiel, das ist ja auch eine Geldanlage, die sehr stark das Interesse von Anlegerinnen und Anlegern hervorruft.
Ja, das stimmt. Aber Bitcoin ist trotzdem immer noch bei weitem die größte Kryptowährung mit der Marktkapitalisierung. Und das ist auch seit Beginn so. Und dahinter kommen und gehen die anderen. Und es stimmt, was du sagst, Ethereum ist, stand häufig an zweiter Stelle in den letzten Jahren. Doch das System ist ein völlig anderes. Ether wird von den Gründern kontrolliert und die machen die Regeln.
Was spricht gegen Bitcoin? Ich frage deshalb, weil du jetzt ja auch sehr positiv über diese Geldanlage gesprochen hast.
Ja, im Vergleich zu Geld oder Aktien, Bitcoin hat keinen realen Gegenwert. Bitcoin wird nicht als Zahlungsmittel genutzt. Es taugt auch nicht als Zahlungsmittel. Es hat keinen industriellen Nutzen. Also Gold zum Beispiel, Bitcoin wird manchmal jetzt mit Gold verglichen, aber Gold kann zu Schmuck verarbeitet werden. Gold ist industriell wichtig. Der Kurs ist von den großen Investoren abhängig und wer früh eingestiegen ist, ist für immer im Vorteil beim Bitcoin. Also im Vergleich, ja, es ist gar kein Vergleich. Ich meine, es ist eine wirklich virtuelle Sache. Und im Vergleich zum Fiat-Geld, zu echtem Geld, steckt keine Volkswirtschaft dahinter.
Gut, das sehen die Bitcoin-Fans vielleicht noch ein bisschen anders, aber ich muss auch noch zurückfragen. Also wenn meine Computerdaten von Hackern gehackt werden und ich Lösegeld zahlen muss mit Bitcoin, dann ist Bitcoin ja schon ein Zahlungsmittel,
ja,
oder?
Klar. Also wenn dein Computer geschlossen wird und du musst den befreien, dann musst du dir ein Wallet anlegen, dann musst du bezahlen. Das ist klar.
Genau.
Die wollen immer Bitcoin sehen, weil es halt nicht zurückverfolgbar ist. Und das ist ja auch gut. Und was ich auch noch sagen wollte zum Bereich mit dem Geld, Vergleich zum Geld. Ich meine, man sagt, es steckt keine Volkswirtschaft dahinter, aber das ist vielleicht auch gut so, weil zum Beispiel in den USA oder Japan, das sind sehr verschuldete Volkswirtschaften und die haben ein starkes Interesse an einer Abwertung des Geldes und Bitcoin hat das nicht, oder?
Genau, das ist das Argument, was viele Bitcoin-Fans vorbringen. Du, jetzt in der Schweiz macht eine Initiative oder eine Idee Headlines, dass die SNB, also die Schweizerische Notenbank, dass die auch Bitcoin halten soll. Was steckt denn dahinter und haben diejenigen, die das lancieren, diese Idee Erfolg? Was meinst du?
Nein, also diese Initiative hat null Chancen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Stimmbürger in die Verfassung so etwas wie nur schon das Wort Bitcoin reinschreiben möchten. Das ist auch mega komisch. Aber es ist natürlich möglich, dass die Nationalbank in Zukunft in Bitcoin investieren wird. Eben Warren Buffett hat seine Meinung geändert, stillschweigend, aber offenbar. Und BlackRock hat die Meinung geändert. Und ja, da wird halt dann Thomas Jordans Nachfolger überlegen müssen, was er machen will bezüglich Bitcoin.
Das wäre Breaking News. Das wäre große Breaking News, wenn es dazu kommen würde. Aber gibt es da handfeste Gründe, die dafür oder dagegen sprechen?
Ja, also die Gewinnchancen sind natürlich sehr hoch. Wenn man jetzt die Preisentwicklung der letzten Jahre anschaut, dann hätte man mit Bitcoin sehr viel Geld gemacht. Natürlich sind auch die Verlustchancen riesig und das spricht jetzt zwar dagegen, aber dann wenn die Gewinne wirklich fließen würden, dann gäbe es mehr Geld für die Kantone. Und wenn man Bitcoin als Währungsreserve hätte, würde das ist das Argument der Initiatoren, würde das die Unabhängigkeit gegenüber der EZB und der Fed, also den Notenbanken von der EU und also des Euro und der USA stärken.
Hey Gabriel, das war spannend, mal wieder ein bisschen mehr zu Bitcoin zu hören. Danke dir für deine Insights. Mehr Infos zum Thema auf handelszeitung.ch oder auf blick.ch oder den vielen anderen Titeln, die hier bei Ringier Medien Schweiz erscheinen und wo du publizierst. Wenn ihr Fragen oder Themenideen für unseren Podcast habt, dann schreibt uns doch an podcast@handelszeitung.ch. Ich sag's nochmal schnell, podcast@handelszeitung.ch. Wir freuen uns, wenn ihr uns zurückschreibt, und noch mehr freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Also bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Danke dir.
Danke, tschüss.